This video is brought to you by Todas Pine. Fight. OJ Kamul. Kube 008. And Plutonium. You don't get the job you want. Probably racism. No Nobel Prize for you? Definitely racism. The cute boy from next door doesn't want your number? Well, that's racism again. You are offering help, but only to those with the right skin color? No racism at all. Introducing Victoria Kurewu. A brave and stunningly beautiful woman.
Hi, ich bin Vicky, ich komme aus Bielefeld und ich habe leider in letzter Zeit sehr viel mit rassistischen Anfeindungen zu kämpfen.
Who can be explicitly racist without being racist. It's a miracle. Now, down on your knees, ladies, and prepare to witness another miracle today. Idioten Watch!
Es gibt Männer, die sich beim Bankdrücken mit Eigengewicht sicherer fühlen, wenn sie zwei Spotter haben. Und es gibt Sebastian Leber, ein politischer Aktivist, der hauptberuflich Propagandaartikel für den Tagesspiegel schreibt. Artikel wie diesen hier. Danke, liebe Antifa. Darin heißt es, ich bin trotzdem sehr froh, dass es sie gibt. Denn wäre die Antifa nicht da, gäbe es viel mehr Nazis in meinem Leben. Dass sie im Zentrum Berlins nicht ständig mit Infotischen, Fackelläufen und Aufmärschen präsent sind, ist im Wesentlichen ein Verdienst der Antifa und ihrer Unterstützer. Und am Ende? Mich beruhigt es, in einer Stadt zu leben, die eine starke, aktive Antifa hat. Weil ich dann sicher bin, dass in meinem Kiez keine Nazis die Meinungshoheit übernehmen. Eine Stadt, in welcher es keine Antifa gibt und deshalb Nazis die Meinungshoheit übernommen haben, wird mir der Basti nicht nennen können. Aber das ist nicht so schlimm. Dass man nicht erst zur Antifa gezählt wird, wenn man sich seine Personalpronomen auf die Stirn tätowiert hat oder nachgewiesen hat, dass man entweder auf Kosten der Eltern oder des Staates lebt oder eine Antifa-Flagge schwenkt, könnt ihr dem Foto entnehmen, welches für den Artikel gewählt wurde. Und das bringt uns zur Demo, von der ihr noch nie gehört habt, weil die Presse darüber nicht berichtet hat. Die von Personen, die mehrheitlich auf Kosten anderer leben, organisierte Raus-aus-der-Defensive-Demo fand am 1. August 2020 statt. Laut Interkizionale sollen etwa 2500 Demonstranten erschienen sein. Skandiert wurde dabei unter anderem Folgendes. Das war ein Aufruf zum Mord. Interessiert aber keinen. Basti interessiert sich dafür umso mehr für Corona-Demos. 3 Wochen, nachdem die Wählerklientel der Linken in Berlin dazu aufriefen, Bullen abzuknallen, publizierte der Tagesspiegel diesen Artikel. Darin schreibt er: Einige Aktivisten rufen zum Sturz der Bundesregierung und zum Sturm des Reichstags auf. Um das eigene Recht durchzusetzen, sei auch der Einsatz von Waffengewalt akzeptabel. Dies sei Notwehr. Im Zweifel sei es nötig, Polizisten zu lynchen. Die Verantwortlichen des Verbots solle man vor dem Reichstag im Namen des Volkes hinrichten. In einer anderen Gruppe heißt es, das Gesindel der Politiker müsse verhaftet und in Konzentrationslager gebracht werden. Als Schuldige für das Verbot werden das Merkel-Regime, geheime Eliten im Hintergrund oder die jüdische Mafia ausgemacht. Sowas schreiben der Basti und sein Co-Autor natürlich nicht einfach so. Sie haben dafür eine Quelle. Ein Screenshot gepostet auf einem Twitter-Account. Und wenn man sich den Inhalt durchliest, stellt man fest, dass sich dort keine einzige der Behauptungen der 3 Absätze, für welche dieser Screenshot die einzige Quelle ist, wiederfinden lässt. Es ist weder von Polizisten lynchen die Rede, noch von Hinrichtungen oder Gesindel und weder Waffen noch der Reichstag werden mit einer Silbe erwähnt. Sicherheitshinweise. Aus gesicherter Quelle, Klammer auf, YouTube Klammer zu, wissen wir, dass es Gegenmaßnahmen der BRD GmbH geben wird. Wir haben bislang über 20 Millionen verifizierte Anmeldungen Klammer auf, Bustickets, Klammer zu. Bitte beachten, Handys machen euch ortbar. In Berlin gibt es flächendeckend 5G. Daher bitte die Geräte bereits ca. 100 Kilometer vor Berlin abschalten und in Alufolie einwickeln, wenn ihr den Akku nicht entnehmen könnt. Es wird regnen. Die BRD GmbH bereitet bereits jetzt einen der größten Einsätze der Wetterbeeinflussung vor, Klammer auf, Chemtrails, Klammer zu. Es ist anzunehmen, dass die Regentropfen mit Nanochips versetzt sind, die bereits bei Berührung mit der Haut in euren Körper eindringen. Daher empfehlen wir, neben den üblichen Kopfbedeckungen auch in Alu eingeschlagene Regenschirme. Als Gegenmaßnahme haben wir rund 15.000 Orgonit Cloudbuster und 5G-Störsender auf den Dächern Berlins aufgebaut. Das ist die Quelle von Sebastian Leber und seinem Co-Autor.
Was mich am meisten getroffen hat, waren eigentlich die Dinge, wo mir vorgeworfen würden, ich hätte nicht recherchiert, ich sei kein Journalist oder ich sei ein sehr schlechter Journalist.
Als Zeuge Coronas schmückt man seine Artikel aber nicht nur unter Nutzung fragwürdiger Quellenfantasie voll aus, sondern, womöglich, stellt man seine Maske auch stolz zur Schau. Ich habe mir mal die Freiheit genommen, die ersten Sekunden von Bastis Vor-Ort-Berichterstattung nachzuvertonen. Okay, Basti, dann wie besprochen. Wenn die Kamera läuft, die Maske erstmal schön auflassen, damit die Zuschauer sehen, dass du ein guter Junge bist. Bereit? Kamera läuft. Halten! Halten und los!
Ja, hallo, hier ist Sebastian Leber, Reporter beim Tagesspiegel. Wir sind hier beim Brandenburger Tor, wo auf der westlichen Seite des Brandenburger Tors die Demonstration gegen das Infektionsschutzgesetz stattfindet. Es hat sich wieder die übliche wilde Mischung aus Verschwörungsideologen, Rechtsextremen, Corona-Skeptikern, Corona-Leugnern, Braun-Esoterikern und Querdenkern versammelt.
Ach, Querdenker waren auch dabei, was du nicht sagst.
Und ich bin auch dabei.
Aber darum soll es hier eigentlich gar nicht gehen. Ich kenne den Herrn Leber dank eines Artikels, den er im April geschrieben hat. Ein Artikel, in dem der Journalismus einmal mehr bewiesen hat, dass er tot ist. Journalismus sollte mit Neugier einhergehen. Die erste Frage sollte lauten, was ist dran an dieser Geschichte und wie komme ich an weitere Infos? Vielleicht war das mal so. Heute hängt die journalistische Beurteilung eines Sachverhalts davon ab, ob er linkspolitisch genutzt werden kann. Aus diesem Grund erfahrt ihr nichts in den Medien über Vorkommnisse, wie das auf der Raus aus der Defensive Demo, aber ein Reich anders. Otto Brenner Preisträger fantasiert einen Sturm auf den Reichstag herbei. Ein Sturm auf den Reichstag.
Rechtsextreme versuchen in Berlin den Reichstag zu stürmen und an den Reaktionen darauf erkennt man, dass Deutschland nichts, aber auch wirklich gar nichts verstanden hat.
Keine Person, weder Reichstagsstürmer noch Polizist, kam dabei auch nur geringfügig zu Schaden. Und der Sachschaden belief sich auf exakt 0 Cent. Neben Reik war der Tagesspiegel übrigens ganz vorne mit dabei. Man wollte diesen Sturm auf den Reichstag so sehr haben, dass man nicht mal merkte, dass man das eigene Narrativ bereits mit der Überschrift entlarvt. Ein halbwegs integrer Praktikant hätte eigentlich die Frage aufwerfen müssen, wie 3 Polizisten hunderte Demonstranten aufhalten konnten. Eine Frage, die den Journalisten beim Tagesspiegel nicht gekommen ist. Und damit kommen wir endlich zu Viktoria Kurewu. Auch sie kenne ich dank des Artikels vom April. Entfesselter Rassismus in der Corona-Krise. Nee, das hatte nicht den notwendigen Punch. Er sagte, man müsse mich mit Sagrotan einsprühen. Geschichten aus dem Paulanergarten? Man weiß es nicht. Aber dazu später mehr. Bevor wir uns dem Artikel zuwenden, möchte ich noch kurz den Brunnen vergiften. Um was für eine Person handelt es sich bei Viktoria Kurewu? Am 18.11., also dem Tag, an dem in Berlin gegen das Infektionsschutzgesetz demonstriert wurde, hat sie Folgendes getweetet. Grüße an alle, die heute auch mit Öffis durch Mitte fahren müssen und Angst vor Angriffen durch Nazis haben. Es gibt dabei nichts aufzumuntern, denn die Situation in Berlin ist seit Monaten belastend. Binnengedanken bei euch. Passt auf euch auf. Passt vor allem am Potsdamer Platz auf, wenn ihr in die U2 umsteigen müsst. Hier muss man in Richtung Pankow eine Station zu Fuß laufen, wegen Baustelle. Vicky, diese Nazis, die am helllichten Tage Jagd auf Ausländer machen, sind die jetzt auch gerade da? Sind die im selben Raum wie du? An anderer Stelle hat Kurewu im Frühstücksfernsehen Rassismus ausgemacht. Einen so schlimmen Fall sogar, dass sie ihren Tweet dazu mit der Triggerwarnung versehen hat. Hören wir mal rein.
Der Kosten.
Ich möchte super gerne.
Mit.
Okay, dann mache ich mal so einen riesen mit allem Mix da quasi.
Ja, für mich ja. Weißt du, wie man die ist da, diese Krebs? Wie
heißt so
die
immer? Garnelen? Kurz unter dem Kopf anpassen und dann gegen die Biegung abknicken.
Mit den Fingern von links? Darf man das mit den Fingern machen?
Zeig wenn du mal. An deinem Teller bleibst, so, ja. So?
Du isst ja sogar den Kopf mit, hast du erzählt, ne? Ja, aber ich war ja in meinem früheren Leben auch mal Asiatin.
Victoria ist besessen von Weißen. So besessen, dass sie dutzende Tweets über sie abgesetzt hat. Ohne jede Ausnahme, natürlich negativ. Zwei meiner Lieblingstweets lesen sich wie folgt. Ich möchte nur einmal anmerken, dass es nicht nur alte weiße Männer sind, die Initiativen marginalisierter Menschen Steine in den Weg legen, sondern auch extrem viele junge weiße Frauen, die stolz auf paritätisch sind und that's it. Mehr kommt da auch nicht. Und ich hasse weiße Influencer und ihre eigenen Produkte so sehr. Man stelle sich einmal vor, jemand würde schwarze Influencer mit egal welcher Begründung hassen. Das hält die Presse natürlich nicht davon ab, ihr den tiefroten Teppich auszurollen. Wie hier bei der Deutschen Welle, also von uns allen zwangsfinanziert.
Ans Fahrradabteil gesetzt.
Oder hier bei Z, dem idiotitären Ableger der Zeit. Helmut Schmidt, bis zu seinem Tod Mitherausgeber der Zeit, würde sich im Grabe umdrehen. Oder hier beim Südwestrundfunk, ebenfalls zwangsfinanziert.
Mein heutiger Gast kennt solche Angriffe, wehrt sich aber dagegen. Die Webdesignerin Victoria Kurevu.
Webdesignerin? Wenn ich mir deine eigene Webseite angucke, dann würde ich sagen, du bist Premium-Webdesignerin, liebe Vicky. Premium-Webdesignerin mit großem Herz. Das passt. Denn Vicky bietet jedem eine kostenlose Beratung an, wenn es um eine Bewerbung um ein Stipendium geht. Okay, vielleicht nicht jedem. Wer Hilfe benötigt, der muss die richtige Genetik aufweisen. Allmanns sind ausgenommen. Für den Fall, dass du deine Entscheidung, jemandem zu helfen, nicht von der Rassenlehre abhängig machst, wovon denn dann? Der deutsche Pass macht ja wohl kaum den Unterschied. Was muss ich vorweisen, damit du mir hilfst? Niemand, der mich sieht, hält mich für einen Deutschen und diskriminiert wurde ich bestimmt auch schon mal. Du darfst gern meine Nase vermessen. Vicky hatte letztes Jahr eine richtig geile Idee. Die war so geil, dass man sie eigentlich auf Pornhub hätte hochladen müssen, aber Vicky wollte mehr als das. Hashtag ich bin kein Virus. Eine Plattform, auf der man seine rassistischen Erlebnisse mit Corona-Bezug schildern kann. Rassistisch? War das wirklich eins der Kriterien? Jein. So wird es zwar kommuniziert, aber die Wahrheit ist eine andere. Aber dazu kommen wir noch. Jedenfalls war die bahnbrechende Idee geboren. Eine Webseite, auf der ohne Registrierung jeder seine Erlebnisse schildern konnte. Und da ging scheinbar alles durch, egal wie paulanergartig die Beiträge waren. Hier einer der Erfahrungsberichte. Aus München vom 5.8. Ich machen nicht zapzarab. Machen, gucken Woche mag, kaufen Gemüse. Man kommt viele sagen soll nach Hause mit Corona. Warum immer machen Rassist? Und weil diese Idee so unfassbar geil war, hat Vicky sie eingereicht beim Hackathon Wir versus Virus der Bundesregierung. Dabei sollten die besten 20 Projekte ausgezeichnet werden, die dabei helfen, einige der Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Vicky belegte mit ihrer Friedensnobelpreisverdächtigen Idee keinen der vorderen 200 Plätze. Wie kann das sein bei einer Idee, die so geil ist, dass selbst Lexington Steel, bekannt aus Filmen wie Gangbang Audition 8, Interesse angemeldet hatte? Wieso wurde Vicky nicht zur Erstplatzierten mit Auszeichnung? Aufschluss gibt der Artikel von Sebastian Leber. Unser Vorschlag hat es nicht einmal unter die 200 vorderen Plätze geschafft, sagt sie. Und dass sie in ihrer Enttäuschung dann nachgeschaut habe, wie die Jury des Wettbewerbs besetzt war. Mit Politikern, hohen Beamten und Unternehmern oder eben auch mit lauter Peters und Benjamins, Katjas und Philips. Zitat, das könnte eine Erklärung sein. Zitat Ende. Könnte auch keine Erklärung sein, aber das interessiert einen Sebastian Leber nicht. Kritisch nachfragen tut ein strammer Meinungsblogger wie der Basti nur dann, wenn die Gegenseite so einen Bullshit von sich gibt. Auf businessinsider.de erfahren wir, wer die 20 Gewinner des Wettbewerbs sind. Das erste Projekt, was im Artikel namentlich erwähnt wird, ist die App Sichertest. Im Impressum von Sichertest erfahren wir, dass mehr als die Hälfte derjenigen, die an diesem Projekt mitgewirkt haben, keine Deutschen waren. Ja, ich habe jeden Einzelnen gegoogelt und einer sogar einen Namen trägt, den man in Nahost verorten würde. Ob das wohl daran liegt, dass die Jury unter 28.000 Teilnehmern keine 20 Teams finden konnte, die nur aus weißen Deutschen besteht, ist nicht sicher. Könnte aber eine Erklärung sein. oder die Jury hat über die Teamzusammenstellung überhaupt keine Daten, deine Idee ist verglichen mit anderen vollkommen wertlos, unspektakulär und von bemerkenswertem Selbsthass geprägt und die Geschichte mit Lexington Steel habe ich mir ausgedacht. Auch möglich. Wir werden es nie erfahren, weil das Credo von Herrn Leber lautet, jeder Rassismus, auch der herbeifantasierte, ist guter Rassismus. Und deshalb nimmt er ihn dankend an, ohne Fragen zu stellen. Fragen wie die von Felix Bochmann, Head of Sales und Business Development bei 1000 Grad Digital, der sich ebenfalls für den Hackathon beworben hatte. Beim Anmelden reichte meines Wissens eine E-Mail-Adresse. Hautfarbe und Bildungsgrad musste ich zumindest nicht angeben. Woher hast du dann die konkrete Auswertung dieser zwei Attribute von über 40.000 Teilnehmern? Wikis Antwort führt letztendlich zu einem Artikel im Portal Intersektionalität und obwohl dort viele Worte geschrieben stehen, lässt sich die Frage von Felix Bochmann, woher hat Wiki die Informationen, die sie zum Schluss kommen lassen, dass die Wahl der Siegerteams irgendwas mit Rassismus zu tun hatte, nicht beantworten. Man muss sich mal vergegenwärtigen, was wohl in einem Menschen abgeht, dessen Lebensinhalt es ist, sich rassistisch angefeindet zu fühlen. Und der dabei so weit geht, U-Bahn-Passagieren, die aufstehen, hinterher zu laufen, um zu prüfen, ob sie aussteigen.
Und bin dann drei Personen hinterhergelaufen, um sicherzugehen, ob die nicht vielleicht ausgestiegen sind. Die Personen haben sich aber in einen anderen Vierer oder ins Fahrradabteil gesetzt.
Das ist mir womöglich schon 1000 Mal passiert, ich weiß das aber gar nicht, weil ich nicht überprüfe, was meine Sitznachbarn machen, wenn sie aufstehen. Wikis Team, welches es nicht unter die 200 Besten geschafft hat, ist übrigens mindestens genauso weiß, aber sehr viel deutscher als das Gewinnerteam von Sichertest. Das ist nur noch mit Rassismus der Stufe 5 zu erklären. Tauchen wir ein in Wikis Idee, mit der sie eigentlich Erstplatzierte mit Bundesverdienstkreuz hätte werden müssen. München vom 30.11. Ich bin gestern in dem neuen verkehrsberuhigten Bereich unterwegs gewesen. Dabei bin ich mit einem Fahrrad gefahren, wo man das nicht mehr hätte tun dürfen, das wusste ich aber nicht. Außerdem bin ich sehr langsam gefahren. Keine 30 Meter die Straße hoch, werde ich direkt von einem 80-jährigen Mensch ohne Obdach angemault. Ey, du Corona-Schlitzi, wir sind hier nicht in Hongkong, du fucking Chinky-Ei. Ich rege mich nicht mal auf, es ist einfach nur dumm. Ich habe nichts falsch gemacht und weder ich noch meine Eltern kommen aus Hongkong. Hashtag FCKAFD, Hashtag FCKNZS. Bemerkenswert finde ich, über welches Englisch-Vokabular 80-jährige Penner in Deutschland verfügen. Für alle, denen die rassistische Fantasie einer Wiki abgeht, hier das Ganze nochmal vertont und visualisiert.
Ey, du Corona-Schlitzi, wir sind ja nicht in Hongkong, du fucking Chinky-Ei!
Berliner Umland vom 30.11. Eine Freundin hat mich auf euer Projekt aufmerksam gemacht und mich darum gebeten, meine Geschichte zu schildern. Weil Politiker involviert sind, möchte ich gerne anonym bleiben. Ich habe einfach Sorge davor, eines Nachts auf dem Nachhauseweg überfallen zu werden. So viel möchte ich aber verraten, ich habe einen asiatischen Elternteil. Und das sieht man mir an. Ich habe Anfang des Jahres von meiner Agentur ein lukratives Angebot für ein Event bekommen, bei welchem ich als Host arbeiten sollte. Die Bezahlung war fast doppelt so hoch wie üblich, dafür sollte über das Event selbst absolutes Stillschweigen bewahrt werden, womit ich kein Problem hatte. Am Ende stellte sich heraus, dass es ein AfD-Treffen im Berliner Umland war, was ich nicht wissen konnte. Aber nun war ich dabei und wollte auf das Geld nicht verzichten. Insgesamt war die Veranstaltung absolut harmlos und alle Anwesenden auf nette Art zurückhaltend. Das lag womöglich auch am geringen Alkoholpegel zu früher Stunde. Später sollte jedoch Folgendes passieren. Ich gehe auf die Toilette zum Pinkeln, dort gab es 4 Pinkelbecken, am letzten stand ein Mann im Anzug. Ich habe mich an das erste Pinkelbecken gestellt, als der Mann mich ansprach. Hey Corona-Boy, hast du schon mal so einen prächtigen Schwanz gesehen? Während er das sagte, hat er sich zu mir gedreht und auf den Boden gepisst. Ich dachte, ich bin im falschen Film. Ich habe mich angewidert weggedreht und anschließend die Toilette verlassen, ohne mir die Hände zu waschen. Ungefähr 2 Stunden später steht der Typ plötzlich neben mir und sagt, dass es ihm leid tut, er hätte das mit dem Corona nicht sagen dürfen. Außerdem habe er auch asiatische Freunde. Als ob das den Spruch und den vollgepissten Boden irgendwie entschuldigt. Hashtag, ich bin kein Virus.
Hey, Corona-Boy. Hast du schon mal so einen prächtigen Schwanz gesehen?
Berlin, 23.08. Hallo liebes Hashtag, ich bin kein Virus-Team. Ich bin Ling, 29 Jahre alt und aus Berlin. Ich will mir einfach von der Seele schreiben, was mir vorgestern widerfahren ist, in der Hoffnung, dass es mir dann ein wenig besser geht. Meine Eltern stammen aus Vietnam und das sieht man mir natürlich an, obwohl ich in Deutschland geboren wurde. Und ich habe das Gefühl, dass seit Höcke bei der letzten Wahl in Thüringen beinahe die Demokratie gestürzt hat, der Hass gegen vermeintlich Nichtdeutsche immer größer wird. Vorgestern früh, gegen 6.30 Uhr habe ich meinen Bus zur Arbeit verpasst und deshalb das Auto meiner Mitbewohnerin genommen, ein Fehler, den ich so schnell nicht nochmal begehen werde. Ich fahre also von zu Hause los und komme an der Kreuzung Prenzlauer Allee Ecke Torstraße zum Stehen, weil die Ampel rot war. Da das Wetter angenehm war, hatte ich das Fenster runtergekurbelt und da ich auf grün wartete, habe ich mich umgeguckt, als ich aus dem Augenwinkel bemerkte, dass mich der Fahrer des Fahrzeugs links von mir musterte. Ich habe dann rübergeguckt, weil ich mich gewundert hatte und erblickte eine hasserfüllte Fratze. Ich habe schnell wieder weggeguckt, weil sein Blick wirklich verstörend war. Aber es half nichts. Plötzlich schrie der Mann: Was glotzt du so, du Asiatenfotze? Willst wohl, dass ich auch Corona bekomme? Verzeiht mir diese Worte, aber das hat er wirklich gesagt. Ich habe wie in Schockstarre stur nach vorne geguckt, aber trotzdem wahrgenommen, dass er sich in seinem Auto bewegt hat. Ich befürchtete, dass er gleich aus dem Auto springt und mich anfällt, weshalb ich mich schnell zur Seite drehte, um das Fenster zu schließen. Aber ich war nicht schnell genug. Denn während sich das Fenster bereits bewegte, flog mir noch ein angegessener Döner entgegen, mitten ins Gesicht. Ich bin dann panisch geworden und nach rechts abgebogen, obwohl der Rechtsabbiegerpfeil bereits erloschen war. Dabei habe ich einen Poller gestreift und laut einer Kfz-Werkstatt einen Lackschaden von 650 Euro verursacht. Am Auto meiner Freundin, das zu allem Überfluss seitdem nach Zwiebeln riecht. Und das Schlimmste an dieser ganzen Geschichte ist, dass niemand dazwischen gegangen ist oder irgendwas gesagt hat, obwohl die Kreuzung voll war. Und dass ich mir wegen des Ausnahmezustands kein Nummernschild gemerkt habe. Ich weiß nicht mal, welche Farbe das Auto hatte. Alles, an das ich mich erinnern kann, ist, dass der Wagen hinten rechts einen blauen Aufkleber mit einem roten Pfeil hatte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der von der AfD war. Und ich darf jetzt die Reparaturkosten von 650 Euro zahlen. Ich fühle mich so dermaßen erniedrigt und alleingelassen. Es hilft aber wirklich, sich sowas von der Seele zu schreiben. Vielleicht hilft ja auch mein Beitrag, der Bevölkerung ein wenig die Augen zu öffnen, wie viel Leid man als asiatisch gelesene Person in dieser Gesellschaft täglich ertragen muss. Vielen Dank und falls ihr einen Tipp habt, dann meldet euch bitte. Vielleicht bin ich ja nicht die einzige Person, die von genau diesem Typen schon mal angegriffen wurde. Liebe Grüße, Ling. Jo! Verzeihung, da hätte ich fast die rassistische Version abgespielt. Das hier ist die politisch korrekte.
Was glotzt denn so, du Asiatenfotze? Willst wohl, dass ich auch Corona bekomme?
Der Fall Ling hat Kure Wu so gerührt, dass sie auch auf Instagram darauf aufmerksam gemacht hat und via Twitter eine Fahndung herausgegeben hat. Der Täter konnte allerdings bis heute nicht ermittelt werden. Und das wundert mich nicht, denn die Geschichte stammt aus meiner Feder, genau wie alle anderen, die ich vorgetragen habe und viele weitere, die ich nicht vorgetragen habe. Grundsätzlich ging auf der Webseite alles durch, egal wie absurd das Geschilderte war. Und um schon vorab sicherzustellen, dass man die Veröffentlichung der absurdesten Beiträge nicht damit erklären kann, dass man die Geschichten nicht gelesen habe, habe ich mit folgendem Beitrag überprüft, ob die Geschichten gelesen werden. Karlsruhe vom 15.10. Hi, ich will euch kurz schildern, wie ich Corona-Rassismus erlebt habe. Meine Freundin ist Asiatin, geboren in Deutschland und neulich waren wir zusammen im Kino. Eigentlich will ich nur testen, ob die Geschichten hier vor einer Veröffentlichung gelesen werden. Am besten teste ich das, indem ich zwei Sätze einbaue, die nichts mit der Handlung zu tun haben. Anmerkung der Redaktion, das sind nicht meine Worte, ja, wir prüfen jeden einzelnen Erfahrungsbericht. Vor ungefähr 10 Minuten habe ich Folgendes gesagt. Eine Plattform, auf der man seine rassistischen Erlebnisse mit Corona-Bezug schildern kann. Rassistisch? War das wirklich eins der Kriterien? Jein. So wird es zwar kommuniziert, aber die Wahrheit ist eine andere. Aber dazu kommen wir noch. Und genau dazu kommen wir jetzt. Der einzige meiner ca. 10 Beiträge, der von Kure Wu nicht veröffentlicht wurde, ist der am wenigsten absurde von allen. Wie Wieso war es genau dieser, den du nicht veröffentlicht hast, liebe Vicky? Ich habe momentan Schnupfen, aber nichts Ernstes. Gestern auf dem Weg zur Arbeit bin ich in den Bus eingestiegen und habe mich in die vorletzte Reihe gesetzt. Der Bus war um die Uhrzeit noch recht leer. Unmittelbar neben mir hat niemand gesessen. Weil meine Nase wieder lief, habe ich vorsichtig geschnaubt und dabei ein unbenutztes Taschentuch verwendet, das ich bei der nächsten Gelegenheit entsorgt hätte. Drei Reihen vor mir drehen sich zwei türkische Jugendliche um. Das weiß ich, weil sie sich zuvor auf Türkisch unterhalten haben. Und einer sagt sowas ähnliches wie, pass mal auf, dass du hier nicht alles verseuchst. Ich war total erschrocken und wusste nicht, was ich darauf sagen soll. Ich habe dann gar nichts gesagt und die Lage hat sich beruhigt. Das war sehr unangenehm. Schnupfen ist kein Symptom von Covid-19. Passt auf euch auf. Gemäß E-Mail-Adresse wurde dieser Erfahrungsbericht von einem M. Chuong verfasst, also einem Asiaten vietnamesischer Abstammung. Nochmal, liebe Vicky, warum wurde dieser Beitrag als einziger meiner grotesken Beiträge nicht veröffentlicht? Er wurde nicht veröffentlicht, weil es Vicky, wie auch allen anderen Jüngern derselben Politsekte, nicht darum geht, Rassismus zu bekämpfen, sondern darum, den tiefsitzenden Rassenhass gegen die Mehrheitsbevölkerung zu verstärken. Die Täter haben der falschen Rasse angehört. Und das nennt sich heutzutage Anti-Rassismus. Die Vertonung und Visualisierung der Erfahrungsberichte haben wir Dion zu verdanken, der kürzlich zu Recht einen Preis als Illustrator des Jahres erhalten hat. Und das Outro ist von TTZ. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und eine persönliche Botschaft an alle, denen das Video nicht gefallen hat: Gebt euch nicht auf! Auch ich war intersektionaler Feminist, bis ich mir professionelle Hilfe gesucht habe. Gute Besserung!